Heute am Sonntag Kantate wollen wir den Herrn preisen, ihn danken und ihn loben. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Wir wollen miteinander singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Nachher wird Hartmut Steeb dann mit uns beten und auch die Schriftlesung halten. 336, alle vier Verse.
Auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du schenkst uns diesen Tag und dafür möchten wir dir ganz herzlich danken. Wir kommen aus einer bewegten Woche und vieles liegt hinter uns und nun danken wir dir, dass wir Zeit haben, um auf dich und dein Wort zu hören. Herr, wir bitten dich, dass du an diesem Tag zu jedem von uns redest, dass du uns selbst dein Wort aufschließt, dass wir es verstehen und dass dein Wort uns Kraft, Trost, Freude und Zuversicht schenkt für unseren Alltag. Wir danken dir, Herr, dass wir uns in aller Freiheit an diesem Morgen versammeln dürfen um dein Wort und dass wir in der Gemeinschaft miteinander beieinander sein dürfen. Und da denken wir auch an jene, die heute auch gerne hier wären. Wir bitten dich, dass du sie grüßt, wo sie nicht kommen können, weil sie zu Hause sind und krank sind oder in den Krankenhäusern und Altenheimen. Wir bitten dich aber auch für die, die nicht in dieser großen Freiheit zusammenkommen können, weil sie in Bedrängnis und Verfolgung leben. Bitte grüße auch sie und stärke du sie an diesem deinem Tag. Wir wollen weiter beten in der Stille miteinander und füreinander. Danke, lieber Herr, dass du da bist und dass du unser Gebet erhörst. Amen.
Thank you.
Viele Menschen feiern ja heute den Muttertag. Ich hoffe, dass bei Ihnen zu Hause das kein besonderer Tag ist, sondern dass Sie jeden Tag Muttertag feiern. Aber das Wort Gottes gibt uns auch Anleitung für diesen Tag und deshalb wollen wir hören auf einige Worte aus Sprüche 31, Vers 10 und dann von Vers 24 an. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie, ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen, du aber übertrifft sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt dir von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke sollen sie loben in den Toren. Wollen wir miteinander singen vom Lied 346, die Verse 8 bis 10. 346. Vers 8 bis 10.
Sind wir dankbar, den Posaunen, besonders jetzt, dass wir in Herrn Korf einen Leiter gefunden haben, auch für meine Frau eine Entlastung. Ich habe als Schüler schon zu den Füßen von Karl-Heinz Korf gesessen, als er Bezirksposaunenwart von Stuttgart war. Und das ist eine schöne Sache, dass wir hier wieder miteinander musizieren können. Sie kennen ja meine Schwäche. Ich weiche so manchmal ab von dem, was heißt offiziellen Predigttext, von dem, der sonst in den Kirchen gewählt wird, weil ich denke, wir sollten auch ein Thema aufgreifen, wie es uns das Leben gibt. Und das ist ja heute doch einmal wichtig, dass wir von den Müttern reden. Ich habe aus dem Richterbuch die Gestalt Deborahs ausgesucht, von der es in Richter Kapitel 5, Vers 7 heißt: Still war's bei den Bauern, ja still in Israel bist du, Deborah, aufstandest, bist du aufstandest, eine Mutter in Israel. Wir haben das Wort sicher schon einmal gehört, eine Mutter in Israel, dann sollen Sie wissen, woher es kommt. Und wir wollen jetzt einen Abschnitt aus der Geschichte Deborahs lesen, im Kapitel 4, im Richterbuch, Vers 1 bis 11. Es ist die Zeit, wo Israel keinen König hatte, auch keinen Führer mehr, und wo immer wieder sie bedrängt wurden. Das ist wie heute, wo Israel immer wieder von allen Seiten umzingelt ist. Es wird dort im Richterbuch gesagt, dass es ein Stück der Heimsuchung Gottes war. Die Schwierigkeiten in unserem Leben, die sollen dazu führen, dass wir neu den Herrn suchen. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Das war einer dieser Richter, einer dieser Führergestalten. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Die Festung von Hazor hat man ausgegraben, eine Riesenfestung oberhalb des Sees Genezareth. Und hier entfaltete sich noch einmal, als das Land schon von den Israeliten besiedelt war, die kananäische Stadtkultur. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Harosheth, der Heiden, und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs, zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim, und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen: Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen in den Bach Kishon mit seinen Wagen, mit seinem Heer, und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Also, das so mit dem schwachen Geschlecht, gell? Der braucht den Rockzipfel von der Deborah. Ach, was wären wir ohne unsere Frauen? Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh, und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaanim bei Kedesh. Liebe Gemeinde, man soll ja nicht ohne Not heiße Themen aufgreifen. Und ein heißes Thema ist heute natürlich die Frauenfrage, die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Nun brauchen Sie keine Angst haben, dass jetzt sehr politisch wird, obwohl das hineinredet in unsere Gedankenwelt. Was das Wort Gottes hier sagt, ist ja für uns sehr bedeutsam. Da wird von Deborah gesprochen, eine Mutter in Israel. Man kann die Bibel studieren, wie man will, man kriegt es nicht richtig raus, was eigentlich mit der Deborah so richtig los war. Hier wird ihr Mann erwähnt, Lapidot, sie war verheiratet. Ja, vielleicht war sie Witwe. Ich vermute fast, dass sie alleinlebend war. Aber nach meiner Definition gehört zu einer Mutter, dass sie Kinder hat. Und wir lesen kein Wort, dass sie Kinder hat. Darum habe ich so gerne heute dieses Wort genommen. Dieser Muttertag hat sicher auch manchen unguten Hintergrund. Und es war zu Zeiten so, dass auch der Gedanke an die Mutter vergötzt wurde in einer ganz dummen Weise. Es ist gut, dass wir einfach wieder lesen, wie uns Gottes Wort hier Gedanken gibt. Und das geht heute alle Frauen an und Männer. Denn da geht's um eine Mütterlichkeit, die gar nicht davon abhängig ist, ob man verheiratet ist oder ob man Kinder hat. Vielleicht ist unsere Welt und unsere Gesellschaft deshalb so arm, weil solche Gestalten so selten sind und weil es solche Personen nicht oft gibt. Eine Mutter in Israel, die ihr Amt ausübt, eine Frau, die etwas lebt, was heute so rar geworden ist. In unserer Zeit heute ist das Amt der Mutter ganz besonders in Verruf gekommen. Es ist unter die Mörder gefallen. Es wird kritisiert, es wird verächtlich gemacht, es wird verzeichnet. Das Amt der Mutter, die Kinder erzieht, wird oft auch zu einer nebensächlichen Aufgabe herabgewürdigt. Wenn wir wieder zurückgehen auf Gottes Wort, dann kommt alles wieder ins Lot. Das Amt der Kinderlosen, der Ledigen, der Verheirateten und der Mutter. Und deshalb will ich heute darüber predigen, dass die Deborah eine besondere Frau war. Eine besondere Mutter. Sie ist eine einflussreiche Frau. Das ist das Erste, was ich hier beobachte. Eine einflussreiche Frau. Es bewegt unsere Frauen sehr, wie sie auch Einfluss gewinnen können. In unseren Tagen ist ein Machtkampf entbrannt. Deshalb überlegen sich ja viele, ob man nicht die Quotenregelung einführen muss, damit die Frauen auch besser zum Recht kommen. Mich überrascht bei dieser Deborah, dass sie ja nicht um Posten kämpft. Sie ist auch keine Karrierefrau. Es ist auch nicht die Institution, die der Deborah aufhilft, nicht das Amt, das ihr Glanz verleiht. Ich möchte jetzt gar nicht irgendjemand heute kritisieren, der an dieser Front kämpft um das Recht der Frau. Ich möchte einfach für uns etwas zeigen am Wort Gottes. Bei der Deborah ist auffallend, dass sie irgendwo auf dem Gebirge Ephraim, auf dem Gebirge also fernab der großen Straßen, die meist im Tale liegen, ihr Amt ausübt und die Menschen kommen zu ihr. Weil die Deborah etwas ausstrahlt, etwas weitergibt, etwas hat. Es wird da gesagt, sie ist eine Prophetin, das ist eine Frau, die den Willen Gottes konkret auslegen kann. Eigentlich passte die Frau gar nicht in die damalige Zeit, denn es war eine sehr gottlose Zeit. Damals wollten die Leute nichts von Gott wissen und sie fragten nicht nach seinem Wort. Sie wandten sich vom Wort Gottes ab. Die Deborah hat Mut, gegen den Strom der Zeit zu gehen. Und deshalb ist sie so anziehend und so einflussreich. Und dann auf einmal laufen die Männer und suchen sie. Sie war eine alternative Frau, die ganz anders war als all die anderen. Und das Entscheidende bei ihr liegt doch in ihrem Wesen. Das, was sie dort geben kann, das Amt der Richterin ist anders als unser Richteramt an den Gerichten. Das war einfach so, dass diese Persönlichkeiten ihren Ruf bekommen haben durch das Ausüben ihres Amtes. Das ist gewachsen im Laufe der Jahre. Niemand hat sie in dieses Amt eingesetzt als Gott selbst. Und sie hat sich von Gott berufen gefühlt und wollte dieses Amt nun einfach wahrnehmen. Was war da los? Was kamen da für Leute zu Deborah? Sie war bestimmt eine gute Eheberaterin. Da gab es viel Streit in den Familien. Sie war eine Frau, die Rat gegeben hat in Erziehungsschwierigkeiten. Sie hat bestimmt geschlichtet, auch wo Spannungen unter Nachbarn waren oder bei der Erbverteilung. Eine Frau, die Autorität hat, durch das Wort, das sie spricht. Und von was reden wir jetzt eigentlich? Sie kennen doch so viele Frauen, die in ihrem Leben eine solche Autorität ausgestrahlt haben, die gar kein Amt gehabt haben. Da waren Großtanten und Großmütter, die doch den Lauf ihres Lebens ganz wesentlich beeinflusst haben. Da waren Nachbarinnen, da war irgendeine alte Frau, die uns in der Kinderkirche die ersten biblischen Geschichten erzählt hat. Da waren andere Gestalten im Laufe unseres Lebens, die hatten etwas vermitteln können. Was die Deborah tut, das heißt doch, sie sagt etwas, sie tröstet, sie hilft, sie gibt Weisung, sie ermahnt, sie ermutigt. Solche Leute sind rar geworden heute. Woher hat sie eigentlich die Gaben? Ich bin immer etwas skeptisch, wenn man meint, man könne das lernen durch Kurse. Ich zweifle auch, ob das immer ein Naturtalent ist. Ich meine, das sind richtige Begabungen, die Gott verleiht, Talente, um die man beten darf. Denn damit können wir in unseren Zeiten so viel wirken, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, um uns her, wo Menschen sind. Aber das Besondere dieser Deborah war ja, warum sie als Mutter so viel Ansehen genoss, eben nicht, weil sie Kinder hatte. Und darum ist auch die Frage, ob es zur Würde einer Frau gehört, dass sie verheiratet ist, so absurd ist, sondern ob sie etwas ausstrahlen kann, ob sie etwas weitergeben kann. Und übrigens geht das doch nicht bloß die Frauen an, es geht auch uns Männer genauso an. Woher hat sie denn das? Das hat ihr Gott verliehen, das hat ihr Gott anvertraut, aber sie bringt eine Voraussetzung mit, die für diesen Dienst des Richteramtes unabdingbare Voraussetzung ist. Sie ist frei für andere, sie ist frei für andere, sie will für andere da sein. In ihrem Amt, da darf sie nicht mürrisch sein, wenn auch abends um 7 noch jemand an ihre Hütte klopft. Sie muss eine Frau sein, die sagt, mein Leben ist Dienst für andere. Und ich frage mich heute, ob bei uns nicht manches durcheinander kommt, wenn wir immer wieder fragen, wie komme ich denn zu meinem Recht? Und wie kann ich denn mich selber verwirklichen? Und man vergisst, dass ich mich erst dort verwirkliche, wo ich die Aufgabe finde, für die mich Gott berufen hat. Und ich finde doch meine Erfüllung erst im Dienen. Und das hat die Deborah entdeckt und darum ist sie so ein bewundernswertes Vorbild für uns. Was haben die Mütter in unserem Leben bewirkt, die uns zuerst Liebe spüren ließen? Das kann man mit den Worten gar nicht ausdrücken. Und wie arm sind Menschen, die nie Liebe empfunden haben und die ohne Mutterliebe aufgewachsen sind. Ich denke, dass Gott es dort besonders ihnen vergelten will und ihnen umso mehr von seiner Liebe ins Herz geben, damit sie das weitergeben können. Die Deborah ist eine einflussreiche Frau, nicht weil sie einen Posten hat, nicht weil sie eine Karriere erklimmt, sondern weil sie in ihrem Wesen etwas hat, weil sie von Gott her Gaben hat, die sie weitergeben kann und mit denen sie dient. Und darum steht sie für viele im Mittelpunkt und darum zieht sie viele Menschen an und bedeutet für viele Menschen so viel. Aber etwas Zweites beobachten wir an ihr. Sie hat eine energische, zupackende Art. Ich zweifle, ob es ihr naturell war. Man meint ja immer wieder und sagt ja, das war eben so ein Typ, so eine energische Frau. Sie hat sicher lange gezögert. Und damals war es in Israel nicht so üblich, dass die Frauen sich immer wieder die tragenden Rollen genommen haben, wie vielleicht heute, wie das viel leichter ist. Sie hat sicher länger davor zurückgeschreckt. Und dann auf einmal ergreift sie die Initiative für das ganze Volk Israel. Jetzt müssen Sie noch einmal den Hintergrund sehen. Das Volk Israel war in die Hände der Feinde gegeben. Jabin von Hazor unterdrückt Israel. Warum? Der beutet natürlich die Scheunen aus. Nach der Ernte holt er das Getreide. Die Leute haben nichts mehr zu essen im Winter. Es ist überall große Armut da. Und die Leute schreien zu Gott, Hilfe, Hilfe, wer hilft denn uns? Und dann ist es eine Frau, die hilft, durch die Gott handelt. Das steht ja oft in der Bibel. Nicht, damit die Frauen jetzt uns Männer verachten sollen, das ist auch nicht die Art der Frau, sondern um uns Männer zu beschämen. Man sollte jetzt nicht eine Philosophie oder Ideologie aus diesen paar Anmerkungen der Bibel machen, aber es ist schon beschämend, wie Frauen oft handeln. Es wird auch erzählt in der Passionsgeschichte Jesu, wie die Männer, die treuesten Jesu, eine sehr schlechte Rolle spielen. Feige waren und sich eingeschlossen haben. Und die Frauen haben Mut. Nicht, dass es, und jetzt verstehen Sie, warum mir so wichtig ist, nicht, dass das ihnen angeboren wäre. Scheue Zurückhaltung mag ihnen mehr angeboren sein, in vielen Fällen jedenfalls. Es ist Glaubensmut. Und das hat schon seinen Grund, warum man in den Kirchen meist mehr Frauen als Männer findet, weil sie uns Männern im Glauben oft Vorbilder sind. Viele Männer sind durch Frauen zum Glauben gebracht worden. Es ist wunderbar, wie Gott Frauen erwählt. Ja, gerade deshalb, weil sie oft verachtet sind. Das Verachtete hat Gott erwählt. Bei Gott gibt es keine Diskriminierung. In der Bibel gibt es keine Diskriminierung der Frau. Im Gegenteil, von den ersten Blättern der Bibel an die völlige Gleichheit bei Jesus noch einmal. Die völlige Annahme der Frau, völlig in der Gleichwertigkeit. Nicht, dass sie gleich sei wie der Mann, Gott sei Dank ist sie anders als der Mann. Aber in der Gleichwertigkeit. Und hier handelt nun die Deborah, und das ist bei ihr ein Protest, den sie lebt und nicht bloß mit dem Wort nun ausdrückt, sondern sie handelt und sie geht auf den Barak zu und sie hat gar keine Scheu, den Barak anzusprechen und sagen, warum bist du eigentlich dem Befehl Gottes untreu? Du solltest handeln. Es ist mir jetzt auch ganz wichtig, dass die Deborah keine hysterische Frau ist. Die ist keine Jungfrau von Orléans. Sie wird nicht Führerin, die jetzt säuselnd in den Kampf geht. Sie bleibt im Hintergrund. Aber sie kann andere ermutigen und aufrichten. Sie überschätzt ihre Gaben nicht. Das ist an ihr so gut. Sie ist eine realistische Frau, die weiß, wozu sie Gott braucht. Und diesen Platz füllt sie aus. Und darum handelt sie auch. Sie mobilisiert andere und bringt sie an den Platz, wo die anderen gebraucht werden. Sie hat eine energische, zupackende Art. Es ist eine Frau, die diesen Blick des Glaubens hat, wenn Sie so wollen. Sie ist eine kritische Frau. Aber eine kritische Frau, die einfach sagt, das darf doch nicht so bleiben. Sie findet sich nicht mit den miesen Zuständen ab, sondern sie sagt, da muss man doch etwas tun. Und sie erkennt, was Gott heute will. Und dann kann sie die anderen vorwärts treiben und bringt sie an die Arbeit. Wie viel ist in der Geschichte dieser Menschheit gewirkt worden durch solche Frauengestalten? Vielleicht ist die Weltgeschichte oberflächlich, schlampig geschrieben worden. Und ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, wenn man heute so sagt, in den früheren Jahrhunderten seien die Frauen unterdrückt gewesen, haben sie nur oft vielleicht in scheuer Zurückhaltung hinter den Kulissen gewirkt und doch, so wie sie es von ihren Voreltern her kennen, doch im Wesentlichen das Amt ihrer Männer bestimmt, geprägt, geführt. Und waren sie nicht die, die die Seele des Ablaufs der Geschehnisse waren? Still war es bei den Bauern, bis Deborah aufstand. Es war was Wunderbares, dass Gott Frauen hat, Frauen erwählt hat und Frauen gerufen hat. Wenn man das in der Bibel einmal ansieht, das ist ja nicht bloß die Deborah gewesen. Was wäre ein Abraham ohne seine Sarah gewesen? Das ist die Gestalt Marias. Es gibt eine evangelische Würdigung der Maria. Die Maria, die weiß, was Gott tut und die des Herrn Magd sein will und die auf den Herrn schaut und die dem Herrn dient und brauchbar wird für seine Geschichte. Doch das Letzte, sie will demütig zurückstehen. Es könnte sein, dass auch meine Predigt heute an irgendeiner Stelle wieder missdeutet wird. Das liegt einfach daran, dass die Frauenfrage so ein heißes Eisen ist. Aber ich wollte heute wirklich niemand wehtun. Ich möchte jeden ermutigen, seine Gaben, so wie sie Gott ihm gegeben hat, wirklich einzubringen und zu wirken. Bei der Deborah fällt mir nur auf, wie sie demütig zurücktritt. Und als sie den Barak ruft, da gibt sie ihm ja noch ein Wort mit und sagt ihm, pass auf, Barak, Gott wird wunderbar den Sieg schenken, aber nicht durch deine Hand, sondern durch die Hand einer Frau. Warum war das so wichtig? Weil die Männer sich manchmal zu viel auf ihre Hände einbilden. Und Männer leben oft vom Protzen. Und in unserer Zeit hält man besonders viel vom Protzen. Da drängt man immer, dass das in die Presse muss und dass das gewürdigt werden muss und dass das anerkannt werden muss. Vielleicht sind die Frauen da progressiver, wenn sie manchmal sagen, ihnen kommt es gar nicht so darauf an, wie das in der Öffentlichkeit beurteilt wird. Ob das immer auch das Richtige ist, was die Öffentlichkeit dazu sagt, das mag man ja bezweifeln. Und so sagt sie, Barak, pass auf, Gott schenkt den Sieg, du musst das Volk führen, aber der Sieg wird am Ende durch eine Frau geschehen. Es war denn die Frau jenes Keniters Heber, die Jael, die den Sisera erschlägt. Eine scheußliche Geschichte, die ich Ihnen jetzt im Gottesdienst gar nicht zumuten will. Aber das macht ja Gott auf seine Weise. Und man ist manchmal auch entsetzt, wie furchtbar diese Geschichte endet. Ich bin so froh, dass Gott uns berufen hat, nicht seine Gerichte in der Welt zu vollstrecken, wie es damals die Aufgabe von Deborah war, sondern wir sind berufen, um den einladenden Ruf der Rettung weiterzugeben, Menschen einzuladen und zu erfahren, wie die Liebe Gottes ihnen gilt und wie sie getragen werden von der Güte Gottes. Die Deborah ist selber durch schwere Tiefen gegangen. Lassen Sie mich das einfach in die Geschichte hineinlesen. Ich vermute, dass die Deborah eine Witwe war. Und das war damals besonders schwer, wo niemand für die Witwen sorgte. Das war wirklich ein Garten ohne Zaun, wo jeder drin rumgetrampelt ist. Und sie kommt auf einmal zur Erfüllung, wo sie dem Ruf Gottes nachgeht. Und auch in der schweren Stunde ihres Volkes, da ist sie, die aus ihrer tiefen Erfahrung heraus weiß, das ist ein Wunder, dass Gott wirkt. Da braucht er nie unsere großen Sprüche dazu. Und das sollten wir auch an diesem Tag sagen, es geht gar nicht darum, dass die Frauen in die Männerrollen schlüpfen und die Männer in die Frauenrollen und der eine dem anderen die Ehre abknapst. Es geht überhaupt nicht um Ehre. Das wäre doch die Lösung. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht doch darum, dass Gott gepriesen wird, dass wir mit seinem Nahesein rechnen und mit seinem Wirken und dass wir in dieser Welt noch einmal eingreifen und gestalten, bloß weil wir wissen, Gott kann so viel tun. Er lässt diese Welt nicht los. Sagt am Anfang, dass die Mütter in unseren Zeiten nicht mehr viel gelten. Bei uns jedenfalls haben es die Mütter oft schwer, wenn sie ihr Amt aufgeben, ihren Beruf um der Kinder willen. Ich las dieser Tage in einer Hindu-Zeitung Indiens, was die Frauen erst in der dritten Welt gelten. Von den Frauen zwischen 15 und 49 Jahren in Indien stirbt die Hälfte in Verbindung mit der Mutterschaft. Und wenn bei uns Mütter sterben bei der Geburt ihrer Kinder oder in Verbindung von Krankheiten, die damit zusammenhängen, so sterben in Indien an einem Tag mehr Mütter aus diesem Grund als in der gesamten westlichen Welt, in den reichen Staaten, in einem Monat. Und dennoch ist es so in diesen Staaten des asiatischen Kontinents,
dass die meisten Frauen sich ganz wacker beteiligen an der Diskriminierung der Frau. In dieser Statistik dieser Hindu-Zeitung steht es, in Bangladesch möchten 97% der Frauen, dass sie keine Tochter gebären. Es muss ein Sohn sein. Die Frauen sind mitschuldig, dass sie sich selber diskriminieren. Vielleicht oft auch bei uns. Mich hat oft schon ein Zorn gepackt, wenn eine alte Frau beim Bräuninger zu einer ergrauten Verkäuferin sagt, hey Fräulein, das tut weh. Aber das ist gut, dass Gott einem Menschen die Würde gibt und die Ehre. Und das soll jetzt nicht ums Aufrechnen der Rollen gehen, sondern dass man seinen Platz ergreift, wo Gott einen braucht. Und nur den Platz, den ich füllen kann mit ihm, der ist wichtig. Die Deborah singt ja ein herrliches Lied zusammen mit dem Barak, der die Schlacht gemacht hat. Und das ist schön, sie ist eine teamfähige Frau, die mit Männern zusammenarbeiten kann. Und das ist ja das Schönste. Wenn einer dem anderen hilft und einer dem anderen Handreichung tut, das ist das Modell des Leibes Christi. Und da singt sie am Ende dieses Liedes, die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Sie waren heute Morgen nicht dabei, ich auch nicht, als die Sonne aufging, aber es hätte uns überwältigt, was die Sonne ist. Und dann wird gesagt, ein Mensch, der den lebendigen Gott liebt und ihm dient und sich ihm hingibt, der ist wie diese aufgehende Sonne, wo diese Frühlingswelt erwacht. Es geht jetzt nicht bloß um die Mütter und um die Väter, es geht um die Ledigen und um die Alten und um die Senioren und um die jungen Leute. Wenn wir Gott lieb haben, dann kann unser Leben etwas ausstrahlen, weitergeben von dieser mächtigen Liebe Gottes. Und dazu sind wir gerufen und das soll geschehen. Deborah war nur ein Beispiel. Ganz gleich, da geht es nicht mehr um Mann oder Frau, sondern nur noch, dass Christus in uns Raum gewinnt und durch unser Leben hindurch wirken kann. Amen. Wir singen nun vom Lied »Ich singe dir mit Herz und Mund«. Das Danken, das soll heute am Sonntag Kantate Raum haben. Wir singen die letzten 6 Verse von dem Vers 13 ab, 230 von Vers 13 ab. Thank you.
Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir können dir nur danken für solche Menschen, die in unserem Leben uns auch so reich beschenkt und beeindruckt haben. Wir haben Frauen und Männer erlebt, die uns schon von Kindesalter tief geprägt haben, die uns Liebe geschenkt und uns korrigiert und weitergeführt haben und die uns zum Glauben gebracht haben. Wir wollen dir dafür danken. Vergib uns, wo wir heute oft auch immer wieder im Streit gelegen sind mit dem Platz, an den du uns hingestellt hast. Wir wissen, dass du uns genau dort brauchst, wo wir heute leben. Und dass wir dir dort dienen sollen und dass du uns Gaben gibst, auch für die Ämter, in denen wir stehen. Wir möchten dich um deine Ausrüstung bitten, auch dort, wo uns junge Menschen und Kinder anvertraut sind, dass wir sie nicht zurechtbiegen, sondern sie lieben und sie tragen in der Verantwortung vor dir, in Geduld und doch auch in der gütigen Zurechtweisung. Wir wollen dir danken für die Familien und wir bitten dich, dass du sie erhältst, auch dort, wo sie in einer Krise sind. Und dass wir mit unseren kleinen Möglichkeiten des Rates auch retten und helfen dürfen. Wir bitten dich auch für unsere Patenkinder, Enkelkinder und in unserer Nachbarschaft, auch für die Kinder, die kein Zuhause haben, dass wir ihnen etwas erstatten können, das, was ihnen abgeht, dass wir ihnen Liebe geben können. Und dann mach uns doch auch zu solchen Menschen, die deine Taten leben können, die etwas wagen im Vertrauen auf dich. Gerade in unserer Zeit, Herr, dass wir uns nicht beugen unter die Mode unserer Zeit. Und da wollen wir dich besonders bitten für allen Dienst, der geschieht in unserem Land, auch in unserer Stadt. Du weißt auch um diesen Dienst, wo wir der Not der Abtreibung wehren wollen. Gib doch, dass dieses Zeichen ein Rettungsanker wird für manche Menschen, dass sie sich nicht verurteilt fühlen, sondern dass sie merken, dass hier Frauen sind, die ihnen helfen können. Aus Glauben, in dem Warten auf dein Eingreifen. Herr, erbarm dich unseres Volkes und so vieler Not, die hier sichtbar wird, gib doch du ein neues Denken, eine Veränderung der Meinung. Darum wollen wir dich bitten, dass wir mithelfen können, auch durch das, was wir sagen, reden und tun. Segne unseren Dienst dazu. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einmal Platz. Wir wollen den Liedvers erst singen, wenn unsere Kinder kommen. Wir haben jetzt noch zuerst einiges bekannt zu geben. Der Notizenzettel ist ja wichtig. Der liegt hinten auf. Das ist der orangene Notizenzettel. Drüber hinaus ist noch Folgendes bekannt zu geben. In der Heilsarmee läuft in der kommenden Woche eine Evangelisation mit dem Chau-Scharwächter. Es kam auch irgendwo im Spiegel oder im Stern oder so. Der war Zuhälter in Hamburg und ist jetzt Kapitän in der Heilsarmee. Gott hat ihm ein Wort geschenkt. Er macht auch Straßenversammlungen in Stuttgart. Ich möchte Sie zu der Evangelisation einladen, auch dass Sie damit jemanden mitbringen können,
Oder wenn jemand mitarbeiten will bei diesen Straßenversammlungen, da ist auch die Möglichkeit dazu, da das morgen Abend um 17 Uhr bei der Heilsarmee in der Rodebühlstraße 117 eine Besprechung der Helfer. Hinten liegen die Zettel von dieser Evangelisation auf dieser Gesangbuchablage. In unserem Kindergarten suchen wir zwei Mitarbeiter. Es kann entweder eine Erzieherin als Zweitkraft sein, eine Anerkennungspraktikantin, eine Vorpraktikantin und eine Kinderpflegerin. Außerdem ist die Stelle des Zivildienstpflichtigen in unserer Gemeinde bald wieder frei. Da sollte man sich persönlich dann mit mir in Verbindung setzen, auch bei den anderen Stellen direkt mit mir. Am nächsten Sonntag haben wir Konfirmation im ersten Gottesdienst um 9.30 Uhr. Ich halte den zweiten Gottesdienst, damit Sie ausweichen können, wenn Sie nicht gerade zu der Familie gehören. Wir haben nie jemand ausgeladen, aber einige Konfirmandeneltern waren auch schon besorgt. Ich soll doch ausladen. Ich möchte nie jemand aus einem Gottesdienst ausladen, aber Sie verstehen die Sorge auch der Konfirmandeneltern, dass man doch möglichst den Platz im Konfirmationsgottesdienst in Familien lassen soll. Es kann sein, dass der zweite Gottesdienst etwas verspätet anfängt, vielleicht erst 10 vor 11, aber das sind wir dann beweglich, je nachdem, wie die Konfirmation endet. Im Oktober findet auf dem Killesberg der Kongress für Evangelisation statt. Da ist ja das Vorbereitungsbüro in unserer Gemeinde. Hartmut Stebi ist sehr dankbar, wenn jemand helfen kann bei den vielen Versandarbeiten. Am einfachsten ist, wenn Sie nachher vorkommen, mit ihm das bereden. Dann wissen Sie, ob das geht oder nicht. Dann kann man darüber sprechen. Kommen Sie einfach vor und sprechen Sie darüber. Wir haben am Büchertisch nun die große Kinderbibel von Schnoff und Karolsfeld mit den alten schönen Bildern. Da ist jetzt eine Ausgabe wieder erschienen mit den großen Bildern im Nachdruck. Die ist drüben am Büchertisch. Am nächsten Samstag um 14 Uhr feiern Hochzeit Thomas Habermeyer, Student aus Kornwestheim, und Anke Linder, Fremdsprachensekretärin aus Bliningen, am Samstag um 14 Uhr. Und bestattet wurde Frau Helene Seid, früher in der Stitzenburgstraße 22, jetzt in Sillenbuch. Wir nehmen wieder Platz. Das Opfer, das wollen wir heute geben für dieses Haus des Lebens, das Richard Straube, der ja eine große Arbeit unter Rauschgiftabhängigen hat, gegründet hat, für vor allem junge Frauen, auch Mädchen, die schwanger werden, wo das Umfeld zu Hause zu schwierig ist, um ihre Kinder daheim bekommen zu können. Und das ist uns wichtig, eine solche Stätte, wo solche Frauen auch in Liebe aufgenommen werden. Für das Haus des Lebens in Buchenau wollen wir unser Opfer geben. Für diese Frauen, die oft auch nicht zahlen können, weil wir meinen, dort ist es besonders wichtig, ein Zeichen der Liebe und des Mittragens zu geben. Und nun singen wir, ich glaube, unsere Kinder sind schon da, wir singen einen Vers, wie groß ist des allmächtigen Güte, 485. Den zweiten Vers. Das ist noch schöner als an Weihnachten für uns, wenn ihr kommt. Und da freuen wir uns schon lange drauf. Wunderschön ist das Bild. Und wenn Fotografen da sind, dann freuen wir uns, wenn sie jetzt fotografieren, weil das ein herrliches Bild ist. Auch wenn wir sonst im Gottesdienst nicht so wollen. Aber das ist ein schönes Bild.
Wir haben gerade im Kindergottesdienst die Geschichte von Gideon gehört. Dieser Mann, der selber nicht in sich stark und mutig war, aber im Vertrauen auf Gott da ein ganz großes Heer besiegen konnte. Und das Lied, das wir singen, das singen die Kinder seit Wochen ganz begeistert. Das soll uns ein bisschen auch das ins Herz singen, wie wir auch im Alltag etwas von dieser Kraft haben können. Das heißt, Macht, Kraft, Sieg und Frieden ist im Namen Jesu.
Hat mich immerhin, wartet noch einen Moment, ihr kriegt noch den Segen auch noch mit. Dann lassen wir die Kinder zuerst ziehen, aber es hat mich immer interessiert, wie man klatschen kann, wenn man eine dornige Rose in den Händen hat. Aber das bringt ihr sogar noch fertig. Und dann will ich euch noch daran erinnern, am nächsten Sonntag ist die Kinderkirche erst 10.50 Uhr. Nicht beim zweiten Gottesdienst. Nicht parallel zur Konfirmation. Das machen wir, um dem zweiten Gottesdienst dann ein wenig Entlastung zu schaffen für den ersten. Im ersten Gottesdienst ist keine Kinderkirche gleichzeitig ausnahmsweise. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Und nachher sind die Kinder so lieb. Das Jüngste bringt der Mutter die Rose. Und dann gibt's für alle Frauen auch noch eine Rose. Ganz gleich, ob sie Mutter sind oder nicht. Und bei den Frauen, und da weiß ich nicht, ab wann die Mädchen sich als Frau und Mutter fühlen, ob das bei 19 oder bei 17 anfängt, je nachdem, da dürft ihr großzügig sein, gell? Aber vor der Konfirmation sind sie noch nicht so. Aber sonst für jede Frau kriegt eine Rose, gell? Jetzt wollen wir um den Segen Gottes bitten. Dir danken wir, lieber Herr, dass du uns die Freude schenkst, jung und alt miteinander, von dir gesegnet zu sein. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.